NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit folgenden Themen: Griechenland-Abstimmung im Bundestag, Deutschland belegt weitere Milliardenhilfen, Palästina als UN-Beobachterstaat, die Palästinenser feiern den symbolischen Schritt Richtung Unabhängigkeit, Israel treibt stattdessen den Siedlungsbau voran. Ägypten entwirft eine neue Verfassung und in Kairo kommt es zu heftigen Protesten. Und vorerst Stopp für Gorleben. Die Endlagererkundungsarbeiten im Salzstock bleiben bis nach der Bundestagswahl unterbrochen. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Guten Abend und herzlich willkommen. Eine möglichst schnelle Abstimmung über die weiteren Milliardenhilfen für Griechenland wollte Finanzminister Wolfgang Schäuble und er hat sie heute bekommen. Das Ergebnis nach vielen Reden, wie erwartet, hat der Bundestag mit breiter Mehrheit die Griechenlandhilfen gebilligt. Zwar verpasste die schwarz-gelbe Koalition die Kanzlermehrheit, aber im Prinzip waren sich auch Regierung und Opposition inhaltlich selten so einig. Aus Berlin Michael Weidemann.
Die Oppositionsführer taten sich schwer mit ihrer Kritik am Bundesfinanzminister, waren sie mit dem Inhalt des Griechenland-Rettungspaketes doch im Wesentlichen einverstanden. So konzentrierte sich Frank-Walter Steinmeier vor allem darauf, der Bundesregierung mangelnde Offenheit vorzuwerfen. Der Schuldenschnitt für Athen sei unumgänglich, so der SPD-Fraktionschef. Die Koalition aber rede um das Thema herum.
Es ist richtig, Griechenland zu helfen. Es ist auch richtig, Griechenland dabei etwas abzuverlangen. Aber die Rettung Griechenlands kostet Geld, auch das des deutschen Steuerzahlers.
Ähnlich die Argumentation der Grünen. Erst die europäischen Partner und der IWF hätten der Bundesregierung die Augen geöffnet, dass Athen seine Probleme nicht mit hartem Sparen alleine lösen könne, so Fraktionschef Jürgen Trittin. Griechenland sei in eine Rezession gefallen und habe deshalb weitere Einnahmeverluste zu verbuchen.
Die Folgen dieses Einnahmeproblems sind nicht sinkende, sondern wachsende Schulden. Das ist das, was heute offenbar ist.
Zuvor hatte Wolfgang Schäuble in einer Regierungserklärung seine Zurückhaltung in Sachen Schuldenschnitt verteidigt. Der Reformdruck auf Athen müsse aufrechterhalten werden, auch mit Blick auf die kritische Lage in anderen Euro-Ländern.
Wir dürfen auch weiterhin keine falschen Anreize für ein Nachlassen der griechischen Reformbemühungen setzen. Wenn man sagt, die Schulden werden erlassen, dann ist die Bereitschaft zu sparen, um eben weiterhin Hilfe zu bekommen, entsprechend geschwächt.
Auch der Koalitionspartner setzte weiter auf eine harte Haltung gegenüber Athen. Erst müsse das Land wieder wettbewerbsfähig werden, dann könne man über einen Schuldenschnitt nachdenken, so FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle. Grundsätzlich aber gebe es keine Alternative dazu, Griechenland weiter zu stützen.
Mittlerweile sind wir alle Vertreter der Domino-Theorie. Wenn ein Euroland fällt, fallen andere mit. Das kann keiner wollen. Das Risiko kann man auch so nicht eingehen.
Nur die Linke lehnte das Rettungspaket kategorisch ab. Griechenland sei längst zahlungsunfähig. Der Bundestag, so Sarah Wagenknecht, solle den Milliardenzahlungen nur zustimmen,
damit sie nicht vor der Bundestagswahl zugeben müssen, dass sie Milliarden deutscher Steuergelder in den Sand gesetzt haben.
Am Ende votierten 473 der anwesenden Abgeordneten für das Rettungspaket, 100 stimmten dagegen, 11 enthielten sich. Union und FDP, in deren Reihen es auch Abweichler gab, brachten es so zwar auf eine eigene Mehrheit im Parlament, die sogenannte Kanzlermehrheit aber wurde verfehlt.
Der Bundestag hat dem weiteren Hilfspaket für Griechenland zugestimmt und Finanzminister Schäuble hat es klar gesagt, diese Milliarden belasten massiv den deutschen Haushalt. Und doch scheinen sich ja diese Griechenland-Rettungsaktionen momentan gefühlt alle paar Monate zu wiederholen. Es wirkt schon fast wie ein Ritual, es redet man sich in Brüssel die Köpfe heiß, dann nickt der Bundestag wieder mal ein paar Milliarden für Griechenland ab und kurz darauf geht alles wieder von vorne los. Hat diese Krise überhaupt jemals ein Ende? Katrin Brandt kommentiert.
Wie lange dauert diese Krise eigentlich noch? Niemand weiß es, niemand wagt eine Vorhersage, außer Wolfgang Schäuble, wenn auch nur indirekt. Er verglich Griechenlands Transformationsprozess heute mit dem, den die Länder Osteuropas nach der Wende leisten mussten. Die Wende ist über 20 Jahre her und der Umbruch im Osten noch lange nicht abgeschlossen, nicht mal in Polen. Griechenland steckt im Jahr 3 des Wandels. Wir brauchen also noch sehr gute Nerven und sehr viel Geduld, wollte Schäuble damit sagen. Geduld vor allem für weitere Debatten und Entscheidungen wie die heutige. Was für ein Vormittag im Bundestag. Alle hatten recht. Jürgen Trittin von den Grünen, wenn er sagte, dass Griechenland mit Sparzwang allein nicht gerettet werden könne. Sarah Wagenknecht von der Linken, die eine Insolvenzverschleppung diagnostizierte. Und Frank-Walter Steinmeier von der SPD, der meinte, ein Schuldenerlass lasse sich nur verschieben, nicht aber mehr verhindern. Lauter kluge Analysen in einer klugen Debatte. Aber was folgt daraus? Nichts. Der Bundestag hatte heute nämlich gar nichts zu entscheiden. Das war den vielen Abgeordneten bewusst, weshalb sie sich in den vergangenen Tagen auch so schwer getan hatten, vor allem in der SPD. Die Hilfstranche von 44 Milliarden Euro freizugeben, war nur Vollzug. Und weil die Kanzlerin Griechenland im Euro halten will, gab es auch zu den übrigen Beschlüssen heute keine Alternative. Griechenland braucht Zeit und Geld. Letzteres muss irgendwo so zusammengekratzt werden, dass es möglichst keiner merkt. Und wie geht es weiter? Gerne spricht die Kanzlerin derzeit von Anpassungsrezession. Auf dem Weg zur Gesundung muss Griechenland erstmal richtig krank werden, damit es wieder bergauf gehen kann. Leider weiß niemand, an welcher Stelle wir uns gerade befinden. Wird es noch schlimmer oder wird es schon besser? Richtig nervös sollte es uns machen, dass der Finanzminister Griechenland für eine Art Außerirdischen hält. In herkömmlichen Kategorien sei das Land nicht zu bewerten, sagte Schäuble heute. Was bedeutet, dass das Land gar nicht zu bewerten ist und alle sich auf ihr Bauchgefühl verlassen müssen und auf ihren tiefen Glauben, dass es noch immer gut gegangen ist. Ist es aber nicht, und deshalb sollte sich die Bundesregierung dringend mal Gedanken über die Möglichkeit machen, dass sie unser Geld wirklich nicht zurückbekommt. Die berühmte schwäbische Hausfrau würde sich für drohende Notzeiten etwas zurücklegen. Aber die Bundesregierung gibt Geld aus und macht neue Schulden, als stünde sie vor einem neuen Wirtschaftswunder. Kanzlerin Merkel kann das Ende der Krise nicht erzwingen, aber sie könnte Deutschland wappnen. Statt den Abgeordneten immer neue Beschlüsse zu immer neuen Hilfspaketen abzuzwingen, könnte sie endlich mal versuchen, mit ihnen die Krise zu gestalten. Der Bundestag ist bereit zum Konsens, das hat er immer wieder bewiesen. Man sollte ihn nur nicht unterfordern. Die nächste Abstimmung über das nächste Krisenpaket könnte ganz anders ausgehen.
Ein Kommentar von Katrin Brandt für das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Jubel bei den Palästinensern, Protest, Politik in Israel. Die Entscheidung der UN-Vollversammlung, Palästina als Beobachterstaat anzuerkennen, hat heute bei den Konfliktparteien in Nahost sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während die Palästinenser jetzt umso mehr auf einen eigenen Staat hoffen, spielt die israelische Regierung die Bedeutung der Abstimmung herunter und hat heute demonstrativ den Bau von 3000 neuen israelischen Wohnungen im Westjordanland genehmigt. Der umstrittene Siedlungsbau geht also unvermindert weiter. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
Die Entscheidung sei bereits gestern getroffen worden. Wie die israelische Tageszeitung Yedinot Achronot auf ihrer Internetseite meldet, hätten Ministerpräsident Netanyahu sowie 8 seiner führenden Kabinettsmitglieder beschlossen, die Baugenehmigung für 3000 Wohneinheiten in Ost-Jerusalem und der Westbank zu erteilen. Dazu gehöre unter anderem auch die Baugenehmigung für das Gebiet zwischen der großen Siedlungsstadt Ma'al Adumim mit seinen knapp 40.000 israelischen Einwohnern und dem Osten Jerusalems. Israel erwäge zudem weitere Maßnahmen. Yedonat Achronot zitiert eine israelische Regierungsquelle mit den Worten, Israel werde den Siedlungsbau entsprechend der nationalen sicherheitspolitischen Landkarte Israels fortsetzen. Nach der Bekanntgabe der Baugenehmigung sagte Sabri Saddam, führendes Mitglied der Fatah-Bewegung und Berater von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, gegenüber der BBC. Ich glaube, die israelische Führung sollte zu Verstand kommen. Ich glaube, auch die israelische Öffentlichkeit sollte ihre Position überdenken, auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Sicherheit. Ohne Gerechtigkeit für die Palästinenser wird keine Gerechtigkeit im Nahen Osten siegen. Vor der UN-Entscheidung hatten Außenminister Lieberman sowie der Sprecher von Ministerpräsident Netanyahu, Regev, angekündigt, auf den als einseitig charakterisierten UN-Antrag der palästinensischen Autonomiebehörde zu reagieren. Wie Yedonat Achronot berichtet, habe Netanyahu auf das Votum reagieren müssen, das in Israels Öffentlichkeit als diplomatische Niederlage bewertet worden sei. Zudem befinde sich Israels Innenpolitik unter dem Eindruck der bevorstehenden Parlamentswahlen am 22. Januar. Deshalb wäre es Netanyahu schwer gefallen, eine massive Reaktion auf den palästinensischen Aufnahmeantrag zu unterlassen. Bereits am Morgen hatte Netanyahus Stellvertreter, Vizeregierungschef Silvan Shalom, gegenüber dem israelischen Rundfunk festgestellt, alle Achtung für die 130 oder so Staaten, die dafür gestimmt haben. Aber es gibt nur einen Staat, der in dieser Sache was zu sagen hat, und das ist der Staat Israel. Und deshalb müssen die Palästinenser mit uns sprechen, statt nur mit der internationalen Gemeinschaft. Seit Jahren hatte Israels Regierung auf dringende Bitte Washingtons hin die Entscheidung aufgeschoben, die sogenannte Zone E1 zu besiedeln. Denn eine zusammenhängende Fläche zwischen Ma'ale Adumim und dem nach 1967 annektierten Ostteil von Jerusalem würde das Westjordanland de facto in zwei Teile aufteilen. Am Morgen nach der UN-Abstimmung und den nächtlichen Feiern dominierte bei Palästinensern auf der Straße zurückhaltende Zuversicht auf eine staatliche Zukunft. Khaled, eine ältere Frau mit Brille und Kopftuch, gab in Ramallah, nördlich von Jerusalem, auf die Frage nach ihren Gefühlen zurück: Das ist ein sehr schönes Gefühl, dass es Hoffnung gibt, dass unsere Kinder aufwachsen und eine Nation vorfinden werden, die unabhängig ist und ein bisschen was zu sagen hat. Es ist schwierig, dieses Gefühl zu beschreiben. Die Führungsfiguren von Hamas und Islamischen Dschihad im Gazastreifen begrüßten am Freitag das UN-Votum. Der de facto Regierungschef in Gaza, Ismail Haniyeh, sagte, seine Bewegung werde die Politik der so wörtlich Nichtanerkennung Israels und der Nichtaufgabe palästinensischen Gebietes fortsetzen.
Seit Tagen harren die Demonstranten auf dem Tahrirplatz in Kairo aus. Auch heute haben sie erneut gegen Präsident Morsi protestiert. Daran ändert auch der von den Islamisten in aller Eile durchgepeitschte neue ägyptische Verfassungsentwurf nicht. Im Gegenteil, alle Beschwichtigungsversuche von Morsi scheinen nicht zu helfen. Der Zorn auf die Macht ist spürbar in Kairo. Von dort berichtet Peter Steffe.
Sternförmig strömen die Menschen noch immer aus allen Richtungen Kairos auf den Tahrirplatz. Alte, Eltern mit Kindern, Jugendliche. Bis in die späte Nacht werden sie wohl auf dem Platz der Befreiung ausharren, so ihren Protest zeigen. Der Unmut darüber, dass der Präsident des Landes sich selbst per Dekret mit umfangreichen Machtbefugnissen ausgestattet hat. Eine von Islamisten dominierte Kommission konnte in der vergangenen Nacht den Entwurf der neuen Verfassung des Landes sprichwörtlich im Eiltempo durchpeitschen. In spätestens 30 Tagen soll in einem Volksentscheid darüber abgestimmt werden. Dagegen regt sich schon jetzt Widerstand. Das Referendum kann nicht stattfinden, wenn die ganze Opposition auf die Straße geht. Es ist ein Unding, dass Präsident Morsi davon spricht, die Opposition sei unerheblich. Wir beabsichtigen nicht, ihm einen Gefallen zu tun. Er soll realisieren, dass wir hier sind und bei der Verfassung mitreden wollen. Wir können unsere Ziele nicht darin wiedererkennen. Ist sie nur für die Muslimbrüder? Klar lehne ich die Verfassung ab. Junge Männer skandieren im Singsang unter Schwenken der ägyptischen Flagge. Schon Ex-Präsident Nasser sagte vor langer Zeit, akzeptiert keine Muslimbrüder. Überall Fahnen, Transparente und Plakate. Auf einem steht: Morsi, verlass das Land und überlass den Aufbau denen, die es können. Karim, ein junger Ägypter, ist ebenfalls in der Menge. Der 23-Jährige war in Kairo auf der deutschen Schule und hat in Deutschland internationale Betriebswirtschaft studiert. Jetzt ist er wieder zurück in seinem Heimatland. Was da in der Verfassungskommission passiert ist, macht ihn fassungslos.
Der Verfassungsentwurf ist nicht repräsentativ für das ganze Land, für die ganzen gesellschaftlichen Schichten, für die verschiedenen ethnischen Gruppen, für die verschiedenen Religionen. Es ist einfach sehr subjektiv alles. Und ich meine, das ist die Verfassung unseres Landes und die kann man nicht einfach so von einem Tag auf den anderen schnell Sachen ändern, ohne dass da eine Allgemeinheit besteht, die die Verfassung repräsentativ macht für das ganze Land. Das ist absolut nicht in Ordnung.
Es wird erwartet, dass morgen Präsident Morsi die 231 Artikel des Verfassungsentwurfs abzeichnet. Dann werden die Ägypter voraussichtlich noch im Dezember ihr Kreuz machen, zustimmen oder ablehnen.
Ich hoffe, dass die Ägypter wirklich schlau genug sind und dass sie dafür Nein abstimmen.
Eigentlich wollte Karim in Ägypten bleiben, hier leben und arbeiten. Aber unter diesen Umständen? Er ist noch unentschlossen.
Die Option lasse ich mir auf jeden Fall offen. Ja. Also vielleicht ist es nicht ausgeschlossen. Also mal gucken, wie sich jetzt alles hier entwickelt, wie auch der Arbeitsmarkt hier aussehen wird, wie sich die Volkswirtschaft insgesamt entwickeln wird. Und davon mache ich das abhängig jetzt erstmal.
Proteste in Ägypten und auch in Tunesien kommt es heute schon den vierten Tag in Folge zu massiven Demonstrationen. Die Menschen gehen gegen soziale Missstände und Polizeigewalt auf die Straße. Es sind die schwersten Ausschreitungen seit Beginn der Jasmin-Revolution im vergangenen Jahr. Die Polizei setzt Tränengas ein und schießt wahllos in die Menge. Allein in den vergangenen Tagen sollen mehr als 300 Menschen verletzt worden sein. Stefan Ilert berichtet.
Tausende Menschen stehen vor dem Sitz des Gewerkschaftsverbandes von Siljana. Rund 25.000 Einwohner hat die Kleinstadt. Mehr als 6.000 davon sind arbeitslos, die meisten Akademiker. Ihre Forderung, der Gouverneur, den die Regierung im Februar ernannt hat, soll abtreten. Denn er würde eher in seine eigene Tasche wirtschaften, als in die Region zu investieren. Wir haben ganz klare Forderungen, Arbeit und Entwicklung. Mit diesem Gouverneur kann man nicht verhandeln. Der ist wie ein Felsbrocken, der den Weg hin zu einer besseren Entwicklung versperrt. Das erklärt einer der wütenden Demonstranten. Die Jasmin-Revolution, erzählt eine Arbeiterin, habe an ihrer Situation nichts geändert. Sie sei immer noch arm und unterbezahlt. Der einzige Unterschied, seit Ben Ali weg ist, traut sie sich, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Ich verdiene 120 Dinar im Monat. Ich habe zwei Kinder und mein Mann ist Tagelöhner. Das reicht nicht zum Leben. Umgerechnet 60 Euro hat die Frau zum Leben im Monat. Teilweise gewalttätig hat die Polizei die zunächst friedlichen Proteste niedergeschlagen. Neben Tränengas hat sie mit Schrotflinten offenbar gezielt auf Demonstranten geschossen. Mehr als 300 Verletzte hat das Krankenhaus in Siljana gezählt. Einige drohen zu erblinden. Sogar in die Notaufnahme des Regionalkrankenhauses ist das Sondereinsatzkommando der Polizei eingedrungen, um Demonstranten festzunehmen. Die Polizisten haben vor den Frauen ihre Hosen heruntergelassen. Sie haben uns beschimpft und beleidigt, bevor sie uns niedergeknüppelt und geschossen haben. Schauen Sie sich mal meine Arme an. Körper und Gesicht der Mitzwanzigerin sind von kleinen Einschusswunden übersät. Doch sie will weiterhin auf die Straße gehen, bis der Gouverneur und die Regierung abtreten. Die Regierung in Tunis weigert sich jedoch bis jetzt, auf die Forderungen der Demonstranten einzugehen. Sie hat angekündigt, eine Kommission einzurichten, die die Übergriffe der Polizei auf die Bevölkerung untersuchen soll. Die Regierungskoalition unter der Führung der gemäßigten Islamisten von Ennahda gerät zusehends unter Druck. Die Arbeit an der Verfassung stockt, die Arbeitslosenzahlen steigen, die Wirtschaft strauchelt und die Devisenreserven werden täglich geringer. Nadia Chabane, Oppositionsabgeordnete, sieht die Einheit des Landes in Gefahr, wenn die Regierung nicht bald eine Lösung findet. Ich habe immer mehr Bedenken, denn wir haben es mit Anfängern zu tun. Die denken, sie haben die Wahrheit gepachtet und die keine Fehler eingestehen können. Das ist nicht konstruktiv, sondern es bedroht die Einheit Tunesiens. Am Abend will Präsident Moncef Marzouki in einer Fernsehansprache die Einheit der Nation beschwören. Doch in Siljana gingen die Proteste heute weiter und auch am Wochenende sind weitere Proteste geplant.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Gorleben. Bei dem Wort denkt wohl keiner mehr an eine idyllische kleine Gemeinde direkt an der Elbe. Stattdessen seit bald 35 Jahren die gleichen Bilder. Castortransporte, Demonstrationen, Erkundungstrupps. Es geht um die durch den Atomausstieg mittlerweile mehr als dringende Suche nach einem nationalen Atommüllendlager. Und heute ist nach langem Streit zwischen Bundesregierung und Opposition erstmals wieder Bewegung in die Sache gekommen. Nach der Niedersachsenwahl soll es im Februar koalitionsübergreifende Gespräche über ein Endlagersuchgesetz geben. Und Umweltminister Altmaier hat heute erlassen, bis zur Bundestagswahl im Herbst gibt es erstmal keine Erkundungsarbeiten mehr in Gorleben. Kerstin Steinbrecher berichtet.
Schon einige Male wähnte man sich ganz nah dran an einer Lösung der Frage, wohin mit dem strahlenden Müll. Es hatte letzte Gespräche gegeben, vorletzte Gespräche und allerletzte Gespräche. Jedes Mal aber waren die Verhandlungen zwischen Regierung, Opposition und Ländern dann wieder gescheitert, zuletzt im Oktober. In den vergangenen Tagen hat der Umweltminister das Terrain wieder sondiert und dabei positive Signale empfangen. Deshalb glaube er,
dass der Wille und die Bereitschaft zum Konsens vorhanden sind und dass es deshalb gerechtfertigt ist, ein letztes Mal die politischen Gespräche um einige wenige Wochen zu verschieben.
Und zwar bis Februar. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin begrüßte Altmaiers Entscheidung. Darum habe er den Umweltminister gebeten, um eine Kollision mit der Landtagswahl in Niedersachsen zu verhindern.
Das ist vernünftig, wenn man ein Ergebnis haben will und wir wollen ein solches Ergebnis haben, dann darf man das nicht ins Wahlkampfgetöse ziehen. Und gleichzeitig muss man darauf achten, dass nicht in Gorleben Fakten geschaffen werden.
Auch in diesem Punkt ist Peter Altmaier auf die Opposition zugegangen, zumindest symbolisch. Denn er hat nun auch verfügt, es bleibt bei einem Erkundungsstopp für Gorleben.
Die Erkundungsarbeiten werden bis zur Bundestagswahl nicht wieder aufgenommen. Mein Ziel ist, dass wir sie überhaupt nicht wieder aufnehmen müssen, weil wir bis dahin eine Lösung gefunden haben, die die Endlagersuche bundesweit neu organisiert, und zwar im parteipolitischen Konsens.
Ein Angebot, das den Umweltminister wenig kostet, denn dort hatte es zuletzt nur noch Tiefbohrungen gegeben. Die rund 200 Bergleute im Salzstock sollen ihren Arbeitsplatz aber vorerst behalten dürfen. Symbol hin oder her, Ute Vogt, SPD-Obfrau im Gorleben-Untersuchungsausschuss, glaubt, dass durch Altmaiers Entscheidung die Chance auf eine Einigung jetzt sehr viel größer geworden ist.
Das war ein wichtiger Punkt, dass man nicht in Gorleben Fakten schafft. Wenn es eine neue Suche gibt, dann muss die für alle neuen Standorte unter gleichen Bedingungen sein. Und dann darf Gorleben keinesfalls ein Referenzstandort sein.
Auch Jürgen Trittin sieht darin eine wichtige Voraussetzung für ergebnisoffene Verhandlungen ohne Vorfestlegungen. Um, wie vom Umweltminister geplant, zu einer Lösung noch vor der Bundestagswahl zu kommen, müssten aber die ausstehenden Fragen noch geklärt werden.
Wie geht man mit Gorleben um? Was sind die Endlagerkriterien? Was steht dann im Gesetz? Wer sucht überhaupt? Und wie viele Standorte werden am Ende miteinander verglichen? Wenn wir die klären, können wir auch vor der Bundestagswahl fertig werden.
Anders als Jürgen Trittin sieht der Fraktionschef der Grünen in Niedersachsen, Stefan Wenzel, Altmaiers Vorstoß kritisch. Er glaubt an ein Wahlkampfmanöver. So oder so, das Zeitfenster ist klein. Bis Ostern müsste ein Entwurf ins Parlament eingebracht werden, damit das Gesetz noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten kann.
Das ganze Jahr schon ist der NSU-Untersuchungsausschuss damit beschäftigt, Licht in die politischen Verwicklungen rund um die Neonazi-Mordserie zu bringen. Und dabei werden beinahe wöchentlich neue Unglaublichkeiten bekannt. Heute musste sich der frühere Staatssekretär im Bundesinnenministerium August Hanning rechtfertigen. 2006 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die eigenständige Abteilung für Rechtsextremismus einfach abgeschafft. Angeblich mangels Bedrohungslage. Ist das eine Verharmlosung des Rechtsextremismus, wie die SPD sagt? Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Fehler ja, Versagen nein. So lässt sich die Zeugenbefragung von August Hanning, langjähriger Staatssekretär im Bundesinnenministerium, zusammenfassen. Alle Sicherheitsbehörden hätten radikale Rechtsextreme viel zu lange unterschätzt. Die Schlussfolgerung des ehemaligen hohen Beamten ist aber eine ganz andere als die der Ausschussmitglieder. Denn grundsätzlich hätte sich die deutsche Sicherheitsarchitektur bewährt, so Hannings Fazit. Der grüne Wolfgang Wieland widerspricht.
Herr Hanning, der immer als der starke Mann galt, als der Innenstaatssekretär, der alles regelt, hat hier gar nichts geregelt, hat die Sache treiben lassen. Das ist ein trauriges Fazit, aber für uns nicht überraschend.
2006 wollte das Bundeskriminalamt die zentrale Ermittlungsführung in der bundesweiten Mordserie übernehmen. Längst war den Bundespolizisten klar, da läuft was gehörig unkoordiniert ab. Man bat Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble dringend darum, auf der Innenministerkonferenz der Länder dafür zu werben. Das BKA hatte sich sogar persönlich an August Hanning gewandt. Doch ohne Erfolg, wie Eva Högel von der SPD meint.
Der Staatssekretär hat heute in seiner Vernehmung deutlich gemacht, dass das Thema nicht ignoriert wurde, dass es kleingeredet wurde, dass es gar nicht auf der Chefebene besprochen wurde. Das war auf jeden Fall ein schwerer Fehler. Und es hat sich gezeigt, dass er sich an dieser Stelle überhaupt nicht ausreichend gekümmert hat.
Außerdem macht die SPD Hanning zum Vorwurf, 2006 maßgeblich dafür gesorgt zu haben, dass die Abteilung Rechtsextremismus bei den Bundesverfassungsschützern mit der Abteilung Linksextremismus zusammengelegt wurde. Hannings Begründung: harte Sparauflagen durch die Politik. Clemens Binninger von der CDU verteidigt die Entscheidung.
Wenn wir auch von Sicherheitsbehörden immer wieder pauschale Stellenkürzungen verlangen, bringen wir die Verantwortlichen genau in solch eine Zwangslage. Gleichwohl ist es, glaube ich, fachlich besser, Links- und Rechtsextremismus zu trennen. Das ist jetzt auch wieder passiert und insofern sind wir an der Stelle wieder auf einem richtigen Weg.
Der nächste Zeuge im Untersuchungsausschuss ist Wolfgang Schäuble. Hannings Befragung heute war sozusagen eine Art Vorbereitung auf den ehemaligen Bundesinnenminister.
Der Ex-Chef der Hamburger HSH Nordbank, Dirk Jens Nonnenbacher, steht immer mehr unter Druck. Heute bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft, dass es bei Nonnenmacher in dieser Woche eine Razzia gegeben hat. Ihm wird ja vorgeworfen, dass er ein ehemaliges Vorstandsmitglied zu Unrecht verdächtigt hat, vertrauliche Unterlagen an Journalisten weitergegeben zu haben. Jürgen Webermann berichtet.
Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass bereits am Mittwoch die Ermittler an der Haustür Nonnenmachers standen. Dabei hatten sie einen Durchsuchungsbeschluss. Hintergrund ist eine Intrige gegen den Ex-Vorstand Frank Roth, den die HSH Nordbank 2009 fristlos gefeuert hatte. Der Vorwurf damals: Geheimnisverrat. Doch dann stellte sich heraus, dass die angeblichen Beweise gegen Roth allesamt fingiert waren. Die Staatsanwälte in Kiel ermittelten nicht mehr gegen Roth, sondern gegen den damaligen Chefjuristen der HSH Nordbank. Inzwischen, so die Staatsanwaltschaft, wurde das Verfahren auf Nonnenmacher ausgeweitet. Nonnenmacher soll ein Interesse daran gehabt haben, Roth loszuwerden. Die Ermittler gehen jetzt dem Verdacht nach, dass der Ex-Nordbankchef einer der Drahtzieher der Intrige gegen Roth gewesen sein könnte. Die HSH Nordbank hat sich bei Roth längst entschuldigt und ihm eine Entschädigung zahlen müssen. Roth ist damit rehabilitiert. Dirk Jens Nonnenmacher dagegen droht viel Ärger, denn bereits im Winter hatte die Hamburger Staatsanwaltschaft eine Anklage gegen ihn und andere Ex-Manager der HSH Nordbank vorgelegt. Darin geht es um dubiose Milliardengeschäfte, die die Bank 2008 an den Abgrund gebracht hatten. Der Vorwurf lautet Untreue und gegen Nonnenmacher auch Bilanzfälschung. Das Landgericht wird wohl in den kommenden Wochen entscheiden, ob es zum Prozess kommen wird. Nonnenmacher hatte die HSH Nordbank Ende 2010 verlassen müssen. Zuletzt hatte NDR Info berichtet, dass der Ex-Bankchef ganz unabhängig von den Strafverfahren eine Millionenabfindung wohl behalten darf. Die Frist, in der die Bank Nonnenmacher das Geld noch streitig machen kann, läuft in gut 2 Wochen aus.
Der bayerische Justizskandal um den Nürnberger Gustl Mollert zieht immer weitere Kreise. Mollert ist seit 2 Jahren zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht, vielleicht zu Unrecht. Der Nürnberger hatte Schwarzgeldgeschäfte bei der Hypo Vereinsbank angeprangert und wurde bald darauf eingewiesen. Der Fall ist brisant, weil die Schwarzgeldvorwürfe offensichtlich stimmen und der Richter offenbar befangen war. Entsprechend groß ist der Druck auf Bayerns Justizministerin Beate Merk. Und sie hat heute veranlasst, der Fall wird komplett neu aufgerollt. Eleonore Birkenstock berichtet.
Ruhig und gefasst wirkt Gustl Mollert, als er erfährt, dass sein Verfahren wieder aufgenommen werden soll. Mollerts nüchterne Reaktion kommt telefonisch aus der forensischen Psychiatrie in Bayreuth im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.
Ich bin grundsätzlicher Optimist. Ein Freudeschrei kann ich jetzt leider nicht abgeben, obwohl das sehr positiv natürlich ist.
Fast 7 Jahre ist Mollert inzwischen in der Psychiatrie. Auch deshalb, weil die Justiz Mollerts Anzeigen zu Schwarzgeldgeschäften seiner damaligen Frau bei der Hypo-Vereinsbank als Wahnvorstellungen eingeschätzt hatte. Doch ein Revisionsbericht der Hypo-Vereinsbank bestätigt Mollerts Anschuldigungen. Mollerts Aussagen, die Gutachter und Justiz als Wahnvorstellungen attestiert hatten, haben sich inzwischen teilweise als wahr herausgestellt.
Das, was mir unterstellt wird, das stimmt ganz und gar nicht. Und es muss um Fakten gehen, um Tatsachen, um die Wahrheitssuche und die Wahrheitsfindung. Und das wäre das Beste für mich.
Nach großem öffentlichen Druck hat Bayerns Justizministerin Beate Merk am Dienstag ein neues Gutachten über Mollerts Unterbringung in Aussicht gestellt. Derweil wurden aber neue Ungereimtheiten im Fall Mollert bekannt. Laut Nürnberger Nachrichten habe der für Mollert zuständige Richter selbst bei den Finanzbehörden angerufen und darauf hingewiesen, dass Mollert nicht klar bei Verstand sei. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt das psychiatrische Gutachten noch gar nicht, das Mollert unter anderem ein paranoides Gedankensystem und Gemeingefährlichkeit bescheinigte. Er habe von Anfang an für die Wiederaufnahme seines Verfahrens gekämpft, erklärt Mollert.
Denn anders ist es gar nicht möglich, offensichtlich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen eine wirkliche Freiheit letztendlich zu erreichen und auch darlegen zu können, dass die Dinge, die über mich behauptet wurden und wie ich verurteilt wurde mit einem vordergründigen Freispruch und andererseits Unterbringung unter Umständen bis zum Lebensende in solchen sogenannten Krankenhäusern, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme, geht offensichtlich nur über die Möglichkeit des Wiederaufnahmeverfahrens.
Weder die Justiz noch das bayerische Justizministerium wollten sich heute zu dem Fall äußern. Die Rechtsexpertin der Grünen, Christine Stahl, fordert erneut den Rücktritt der Ministerin.
Es bleibt bei unserer Einschätzung, dass die Frau Justizministerin, die derartig lange blockiert hat und alles getan hat, um dieses Verfahren nicht auf neue Gleise zu bringen, dass es besser wäre, wir hätten einen Neuanfang. Das heißt, wir bleiben bei unserer Forderung, sie zu entlassen. Denn nur mit einem neuen Kopf an der Spitze kann man auch relativ sicher sein, dass das Verfahren ein ordentliches wird.
Mollert und seine Unterstützer gehen davon aus, dass er voll rehabilitiert aus einem neuen Verfahren herauskommen wird.
Das war ein Beitrag von Eleonore Birkenstock. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.